Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schorstack. Heute haben wir in der Blauen Stunde ein Special für Sie. Und zwar geht es um den legendären, so sagt man ja heute gern in Neudeutsch, wenn die Leute ein bestimmtes Alter erreicht haben, um den legendären, also Jazzbassisten Eberhard Weber. Presseschau. Weber ist eine herausragende Persönlichkeit der deutschen Jazzszene. Einer der wichtigsten Bassisten der Welt. Charismatischer Schwabe. Idol unzähliger Bassisten auf der Welt. Der singende Sound ist unverwechselbar. Er hat das Bassspiel revolutioniert. Eberhard Weber hat Jazz definiert. Was ist Jazz? Und kam zu folgender Antwort. Jazz ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen und trotzdem alle Spaß daran haben. Am 22. Januar wird Eberhard Weber 75 Jahre alt. Am 23. und 24. findet im Theaterhaus Stuttgart The Great Jubilee Concert statt und er bekommt den Landesjazzpreis Baden-Württemberg in der Kategorie Sonderpreis für das Lebenswerk. Ein gewaltiges Programm also. Erwartet werden berühmte musikalische Weggefährten, unter ihnen Gary Burton, Jan Garbarek, Paul McCandless, Pat Metheny und Ralph Towner. Und wir beginnen unsere Sendung natürlich mit einem Stück von Eberhard Weber aus seiner jüngsten CD Encore. Es heißt Frankfurt. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und am Telefon ist jetzt Eberhard Weber. Guten Abend, Eberhard.
Guten Abend, jawohl.
Eberhard, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Hast du dich mental schon auf das Großereignis eingestellt?
Ja, ich bin dabei, das so langsam hinzubiegen, weil natürlich das nicht so ganz einfach ist, da ich ja nun nicht mehr so flexibel bin, also physisch jetzt mal gesehen. Und ich werde aber demnächst in Stuttgart sein und mal eine Stage-Begehung machen, also eine Bühnenbegehung machen, damit ich weiß, wie ich mich dort aufzuführen habe, was ich dann, wie der Abend dann abläuft.
Bist du schon aufgeregt?
Och, nein, ja schon, im Prinzip ja, aber das lasse ich nicht zu. Ich bin ja außerdem, ist es ja nicht das erste Mal, dass ich auf einer Bühne bin. Das gibt ja da wahrscheinlich, ich habe es nie gezählt, aber es müsste schon in die Tausende gehen. Aber natürlich als Sprecher, als Redner natürlich jetzt nicht. Das ist dann selten passiert.
Naja, du bist auch schon viel gefeiert worden, nicht nur wegen deiner Konzerte, sondern auch, weil du Preise bekommen hast. Und vor 10 Jahren gab es auch eine tolle Veranstaltung in Stuttgart zu deinem 65. Geburtstag.
Ja.
Ja, warst du denn jetzt am Programm beteiligt oder lässt du dich überraschen, was die da für dich zelebrieren im Theaterhaus?
Also das braucht eine kleine Erklärung. Ich lasse mich im Prinzip überraschen, bin aber jetzt nicht mehr überrascht, weil natürlich diese ganze Geschichte läuft jetzt seit gut einem Jahr, würde ich mal sagen, so ungefähr. Und hin und her und hin und her. Ich habe Verbindungen knüpfen müssen mit Kollegen, mit bekannten Kollegen und so weiter. Habe allerdings ursprünglich gesagt, ich klinke mich total aus, macht ihr, was ihr wollt. Ich lasse mich überraschen. Aber ich bin natürlich im Laufe des Jahres jetzt so oft damit einbezogen worden, gefragt worden, wie und was und wo hast du Noten, hast du das, hast du jenes, dass es dann trotzdem durchgesickert ist, wer jetzt wann kommt. Und insofern werde ich also vermutlich nicht mehr überrascht werden. Mhm. Was schade ist, aber so wird es nun mal sein.
Ich zitiere mal aus der Programmankündigung des beteiligten Südwestrundfunks SWR. Da steht ja auch drin, wer kommt. Also ja. Du kannst dich auch wirklich nicht überraschen lassen. Jedes der beiden Konzerte im Januar 2015 wird mit einer berührenden Performance beginnen. Aus dem Dunkel und im Off erklingt ein Solo Eberhard Webers. Im langsam aufleuchtenden Scheinwerferlicht erscheint Jan Garbarek und begleitet das Spiel seines langjährigen Weggefährten durch seine Saxophon-Improvisationen. Dieses fiktiv-reale Duett geht über in den Klang der Big Band, die im Arrangement eines jungen baden-württembergischen Jazzmusikers eine Komposition Eberhard Webers interpretiert. Also das klingt so, als müsse man Taschentücher bereithalten.
Jetzt bin ich ja noch mehr, was ich alles, ja, Taschentuch muss ich mitbringen, gut.
Nicht genug mit den Konzerten, den Lobpreisungen und den Ehrungen, gleichzeitig erscheint deine neue CD Encore. Und damit nicht genug, denn du hast ein Buch geschrieben, das ebenfalls jetzt erscheint. Es heißt Resümee. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu dem allen. Das ist ja wirklich toll.
Ja, vielen Dank.
Da kannst du jetzt gleich mal sagen, was steht denn drin? Was resümierst du denn?
Ja, ich resümiere mein musikalisches Leben. Nachdem ich ja nun nicht mehr spielen kann aufgrund dieses doofen Schlaganfalls. In 2007 ist das ja passiert, kann ich nicht mehr spielen und habe mir dann überlegt, dann könnte man ja Gedanken zu Papier bringen, was ich eventuell für erwähnenswert halte, was man gewissen Leuten, die es interessieren könnte, noch auf den Weg geben könnte, was mir gefallen hat, was mir nicht so gefallen hat, wie man sich auf der Bühne fühlt, wie man spielt, wie das ist mit den Kollegen und wie es ist mit den Reisen. Und das ist ja, es gibt ja nun, der normale Zuhörer oder Zuschauer weiß ja nicht oder denkt ja nicht unbedingt daran, dass man als Musiker, wenn während einer Tournee, die, sagen wir mal, 3-4 Wochen dauert, jeden Tag eine Reise hat und jeden Tag ein anderes Hotel hat. Für den Normalbürger ist das ja Verreisen was ganz Tolles. Aber Verreisen ist für einen Künstler, wenn er also Konzerte spielt, natürlich eine Straftat ungefähr. Wenn man jeden Tag ein neues Zimmer nimmt und einen Koffer auf, einen Koffer zu, und das ist kein Spaß im Prinzip. Das ist harte Arbeit. Warum es dann Spielen heißt, ist, ich glaube, die große Frage. Was Spielen ist ja nun etwas Heiteres, was Lustiges, aber man muss halt dann Abend für Abend sich wieder zusammennehmen und was ich auch in meinem Buch dann ab und zu mal schreibe, dass man sich dann gefälligst daran erinnert, dass das Publikum möglicherweise seit Wochen Karten gekauft hat und sich wahnsinnig drauf freut, und jetzt kommt da irgend so ein Typ unausgeschlafen auf die Bühne und denkt, ach, wär's doch schon vorbei, weil man eben einfach genug hat, jetzt dauernd gereist zu sein und so weiter. Aber daran darf man sich nicht beeinflussen lassen, immer wieder zurechtrufen und sagen, du bist da für die Leute, die freuen sich auf dich, also spiel gefälligst ordentlich.
Es wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn auf den Plakaten steht, statt heute Abend spielt Eberhard Weber, heute Abend arbeitet Eberhard Weber.
Ja, das stimmt.
Ja, ich habe deinem Buch entnommen, dass ihr Musiker auch manchmal Fehler macht und die ihr kaschiert nach dem Motto, das merkt ja sowieso keiner.
Nur nichts merken lassen. Ja, klar, natürlich. Ja. Das passiert durchaus heftig, öfter mal.
Das ist ja nett, dass du das in deinem Buch schreibst.
Ja, klar. Man muss auch mal nicht unbedingt die Wahrheit, also man muss keine Geheimnisse preisgeben, aber doch mal die Leute darauf hinweisen, was so alles auf der Bühne alles passieren kann. Sie sitzen da unten und lächeln fröhlich und denken, ganz tolles Konzert. Und da oben wird gerade verzweifelt versucht, wie man den Rhythmus zusammenhält, weil einer irgendwann eine Gurke gespielt hat oder sowas. Und das muss man eben so geschickt hinkriegen, dass es niemand merkt. Nicht?
Ja,
wenn jemand sagt, hast du gehört, was er da in Takt 14 gespielt hat für ein Mist? Das passiert halt nicht, das begreift niemand.
Okay.
Ist auch gut so.
Da beweist sich das wahre Künstlertum. Ja,
ja, ja.
Eberhard, du bist ein Mensch, der eher wenig von sich preisgibt. Da muss das Schreiben eine gewaltige Anstrengung jetzt für dich gewesen sein.
Ja, war es auch für über viele Monate hinweg. Erstens mal zu wissen, was man überhaupt loswerden will, was interessant ist. Und ich habe es im Regelfall zu Beginn so gemacht, etwas ganz Triviales. Ich lebe ja alleine jetzt und saß dann abends an meinem Küchentisch. Ich sitze meistens am Küchentisch, esse was und dann ein Glas Wein dazu und dann einen Zettel genommen und mir überlegt, was könnte man worüber schreiben, wen könnte was interessieren. Habe also jede Menge Stichworte da aufgeschrieben, um dann am nächsten Tag nochmal nachzuschauen, ob es zu weinselig gewesen ist, dieser Gedanke. Und am nächsten Morgen habe ich mich dann hingesetzt an meinen Computer und also ich schreibe ja am Computer und habe dann das Kapitel begonnen, was und manches wieder verworfen, weil ich dachte, da war jetzt etwas zu viel Rotwein da drin, das taugt jetzt nichts. Und habe dann irgendwas zusammengeschustert im Laufe der Zeit und dann kamen dann halt eine Menge von Kapiteln zusammen, über das und über jenes, über Reisen, über das und über Konzerte und Gefühle und natürlich auch über meinen Schlaganfall, dass ich da nicht mehr spielen kann und so weiter. Und
in einem Kapitel schreibst du auch über deine Träume, als du ein Kind warst. Da hast du dich nämlich schon auf der Bühne gesehen.
Als Jugendlicher, als Kind wahrscheinlich nicht, nein, das so weit geht es glaube ich nicht. Aber ich bin ja in einem hochmusikalischen Haus aufgewachsen. Mein Vater war Musiklehrer, hat Privatmusik unterrichtet. Bei uns lief also dauernd Musik. Irgendein Schüler hat irgendwas gespielt in seinem Musikzimmer da. Konnte man alles so einigermaßen hören durch die Wände. Und dadurch bin ich natürlich dann schon musikalisch beeinflusst und habe dann also schon relativ früh dann so irgendwelche Tagträume gehabt. Und das wäre mal schön, wenn man auch das und jenes machen könnte. Allerdings ist mir das von meinen Eltern gut ausgetrieben worden, weil mein Vater hat sich wohl eine etwas brillantere Solokarriere für sich selber vorgestellt, was er nicht geschafft hat und deshalb als Privatmusiklehrer sich dann verdingen musste. Und deshalb wurde mir von meinen Eltern gleich von vornherein mitgeteilt, Musik wirst du nicht machen, du lernst was Gescheites, wie der Schwabe sagt. Und ich war ja auch angemeldet auf der PH. Ich wollte ja Volksschullehrer werden ich wollte nicht weiter studieren, wollte Grundschullehrer werden. Und Gott sei Dank kann ich jetzt verkünden, ich bin durchs Abitur gefallen, hatte deshalb kein Recht, in dieses Institut zu gehen und musste was anderes lernen.
Es ist aber nicht so, dass du das extra gemacht Abitur gefallen.
Nein,
es war eine schicksalhafte Fügung, ja.
Ja, aber sie war nicht ganz unverschuldet, weil ich immer dann im Radio saß und mir irgendwelche Musik anhörte, meistens in der Jazzrichtung. Anstatt zu lernen, habe ich lieber Radio gehört oder irgendwelche Sachen angehört, wer da gespielt hat im Radio. Und habe dann sozusagen das Lernen auf die letzte Sekunde verschoben. Und die letzte Sekunde war einfach wesentlich zu kurz dann.
Du wolltest ja auch mal Brubecks Bassist werden.
Oh ja. Das sind so Träume, so Schäume. Ich habe auch geträumt, beim Bassist beim Orchester Erwin Lehn zu werden und so. Und also da gibt es viele Träume, die man dann Gott sei Dank doch nicht hat wahr machen können.
Ja. Ein nachhaltiger Traum war es, reichhaltige Klänge zu produzieren. Und dieser Traum, den hast du ja auch verwirklicht.
Ja, das muss ich natürlich erklären, weil damals mein Vater Hausmusik auch gemacht hat zu Hause mit seinen professionellen Kollegen, Streichquartette und Quintette und Klavierquartette und sowas alles. Und ich durfte dann dabei sein und durfte mich unter den Flügel legen als kleines Kind. Ich war ja da 3, 4, 5, 6 Jahre alt und konnte diese Musik dort hautnah anhören, wie sie eben kein anderer jemals zu Gehör kriegt. Weil auf der Bühne sitzt das Publikum ja nicht zwischen den Leuten oder unter den Leuten oder unter den Flügel. Und ich durfte das alles und da klingt es natürlich völlig anders und wesentlich direkter und dichter. Und das hat mich offenbar, glaube ich, unterbewusst so beeinflusst, dass ich dann später, als ich selbst aktiv werden konnte, die vollen Klänge, also nicht die lauten, aber die vollen Klänge bevorzugt habe. Also nicht eine einzelne dünne Geige, die da irgendwas rumfiel, sondern das muss dann schon ein bisschen kräftiger klingen. Und das ist, glaube ich, wohl der Schlüssel zu meinem musikalischen Vorlieben, Klangvorlieben auch. Ich nehme an, dass das alles in meinem Hirn sich dann so eingepflanzt hat, dass dann später dieses alles wieder herausbrach, als ich dann selbst Platten machen konnte, CDs und LPs machen konnte, sodass ich dann immer gesagt habe, es müssen tiefe und dunklere Klänge sein. Ob ich jetzt den Kontrabass deshalb genommen habe, um da auch tiefer zu spielen, da so weit würde ich jetzt mal nicht unbedingt gehen. Da war viel Zufall dabei, dass ich jetzt zum Bass gewechselt bin.
Du beschreibst, wie du auf den Bass gekommen bist und man begreift, dass du eine sehr, sehr starke Motivation gehabt haben musst, dich gerade diesem Instrument zu widmen. Denn es ist eine harte Angelegenheit. Du schreibst, dass du schmerzhafte Blasen gehabt hast, gut ein halbes Jahr lang.
Ja. Das ist wirklich das. Es muss jemand irgendwann mal an irgendeine Seite greifen und mit einem unbeschadeten Finger und da mal 2, 3 Minuten lang dann rumzerren, der wird merken, wie sofort die Blase losgeht. Und natürlich, wenn man keine Übung hat, wenn man anfängt, dann fängt man mit einem Finger an, dann nimmt man den zweiten, den dritten, den vierten und fünften und dann nimmt man den Daumen und dann nimmt man den Knöchel und lauter Blasen überall. Und ich wollte natürlich bei der ersten Probe mit befreundeten Musikern, die ja ähnlich Jazzartige spielen wollte wie ich, konnte ich jetzt nicht sagen, ich kann nicht mehr spielen, weil es tut natürlich furchtbar weh, wenn man eine Blase dann, die springt dann irgendwann auf, ist nicht appetitlich und dann läuft das Wasser raus, also es ist schrecklich. Aber irgendwann habe ich es halt geschafft, hat glaube ich so ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr gedauert, bis dieses Gewebe daran gewöhnt hat, auf diese unübliche Fingerbewegung an irgendeiner Seite rumzuziehen, rumzuzerren.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann auch mal die Faxen dick hat und sich fragt, warum will ich unbedingt dieses Instrument lernen? Ich könnte ja auch was anderes machen.
Da war es dann schon zu spät, da war ich schon zu weit. Also nochmal aufgeben und was ganz Neues anfangen, das hätte mir dann nicht gefallen. Also ich zähle ja wohl auch zu den Emanzipatoren des Basses, kann man wohl an mir zuschreiben. Und ich habe ja auch den Bass etwas anderes gemacht, als ihm eigentlich vom Ursprung her zusteht. Also immer ein Rhythmus, der irgendwo immer hinten rumbummeln, irgendwie so dunkles Zeug spielen.
Ja, genau, irgendwann, ich muss dich mal unterbrechen, weil ich das sagen muss hier, irgendwann erschien dir der Bass nur mehr als Bum-Bum-Beiwerk. Das hat mir gut gefallen, dieses Wort. Und dir hat das nicht gefallen, Bum-Bum-Beiwerk zu sein. Du wolltest den Bass als gleichwertiges Solo-Instrument etablieren. Erzähl doch mal, wie du das gemacht hast.
Ja nun, also erstens mal, dass ich so klarer gespielt habe, dass ich mir überlegt habe, es muss auch anderes geben. Es gab ja damals dann auch mittlerweile bekanntere Kollegen, die nicht mehr nur noch Bum-Bum gespielt haben, wie die weitaus meisten, sondern auch mal andere Versuche gemacht haben. Und denen bin ich dann eher gefolgt. Da gab es einen ganz, ganz bekannten jungen Typen, der hieß Scott LaFaro. Der hat also die Basswelt damals in den 50er Jahren, 60er Jahren revolutioniert. Und in diese Richtung bin ich dann auch mitgegangen, also nicht nur so hintenrum dumm rumspielen, sondern ein bisschen was Solistisches machen. Allerdings habe ich dann noch weiter gebracht, weil ich dann auch irgendwann mal gedacht habe, man könnte es auch mal solo spielen, also ganz alleine. Und dazu braucht es aber dann ein bisschen mehr als nur den Kontrabass, dazu braucht es dann auch ein paar Hilfsmittel. Das ist in diesem Fall ein Delay gewesen, ein sogenanntes Delay. Das ist ein Zusatzgerät, in das man hineinspielt. Und das ist also quasi ein Echo, nur dass man das Echo jetzt groß verlängern kann. Das kann man also bis zu einer Minute verlängern. Und sodass also dann nach ein paar Sekunden oder Minuten, nein, Minuten nicht, aber ein paar längeren Sekunden wird der Ton wiederholt, den man reinspielen kann. Und wenn man das geschickt macht, kann man richtig sozusagen ein eigenes Playback aufbauen, über das man dann drüber spielen kann. Und also man kann sozusagen sein Bass als kleines Background-Orchester einsetzen. Und das hat mit meinem Instrument sehr gut geklappt. Das ging einem nicht auf den Geist, dieser doppelte und drei- und zehnfache Klang, sondern das hat sich gut ausgewirkt. Es gibt ja auch ein paar CDs von mir in dieser Richtung aufgenommen. Und insofern konnte ich dann auch tatsächlich mal beginnen, auf Solo-Tourneen zu gehen, also ganz alleine. Und ich kann auf große Erfolge zurückblicken.
Also ich wiederhole nochmal, du hast diese spezielle E-Bass-Erfindung gemacht mit zusätzlicher fünfter Saite, einer hohen Saite und zusätzlich dem Delay, diesem Echo-Gerät. Richtig? Und so ist der typische Weber-Sound entstanden, unverwechselbar. Großformatige Klangbilder haben etwas von Geschichten, hast du mal gesagt. Wolltest du mit dem Bass Geschichten erzählen?
Das wird mir gerne angedichtet.
Das klingt schön.
Das liest sich gut und klingt schön, aber solche Dinge sage ich eigentlich nicht. Ich will keine Geschichten erzählen, ich möchte eigentlich gut spielen. Das ist alles, was ich will. Allerdings weiß ich kenne meine Pappenheimer, so ungefähr mein Publikum. Im Laufe der Jahre lernt man das kennen und dann weiß man genau, wie man es, ich sage es nicht betrügen, aber wie man es erfreuen kann. Man weiß ganz genau, hier, wenn ich jetzt das spiele, dann leuchten die Augen da unten.
Super.
Wenn ich das mache dann und so weiter. Und das lernt man im Laufe der Zeit. Und dann kann man dementsprechend so spielen, dass man das sozusagen ein Abend, ein Garant des Vorsitzes ist. Also die Leute gehen glücklich nach Hause, ja.
Also insofern kommt es auch zu diesem Spruch von dir, beziehungsweise so, dass er so verstanden worden ist, dass du Geschichten erzählst. Das ist sehr griffig und schön und poetisch und so weiter. Aber hier ist jetzt die Stunde der Wahrheit. Also so hast du es gar nicht gesagt.
Vielleicht nicht wörtlich, ja. Also ich weiß nicht, aber es ist ganz einfach so, dass ich eine schöne Musik machen wollte oder eine schöne Phrasen, schöne, von mir aus auch Geschichten, nein, Geschichten nicht, was soll ich denn erzählen? Ich wüsste nicht, was ich erzählen will.
Ja, das hätte ich jetzt mal gern von dir gewusst, das ist
es ja. Es ist natürlich so, wenn ich mit dem Bogen dann auf dem Gerät rumgeschabt habe, dann ergaben sich schon mal Walgeräusche, wie wenn Wale miteinander reden. Und das hat mich natürlich dann auch, als ich gemerkt habe, dass Leute mich dann darauf ansprachen, oh, das hat ja geklungen wie ein Wal oder ein Delfin oder irgend sowas, habe ich natürlich gesagt, gute Idee, kann ich ja wieder mal probieren. Und dann wusste ich natürlich ganz genau, wenn mal die Aufmerksamkeit des Publikums bei einem Solo mal kurz in die Binsen ging, habe ich gedacht, jetzt muss ich wieder was, wenn du also das Stuhlrücken hörst da unten, dann weißt du, jetzt hast du die Aufmerksamkeit verloren. Muss man schnell was tun. Da habe ich halt mal kurz einen Walruf gemacht und dann leuchten die Augen wieder.
Aber was die sich für Geschichten erzählen, die Wale, das weiß man natürlich auch nicht.
Nee, das weiß man nicht. Nein.
Wir kommen jetzt mal zum anderen Stichwort, Technik und Improvisation. Du bist kein Techniker gewesen.
Ja.
Es ging dir immer um das Individuelle, Charismatische und nicht um die pure Präzision des Handwerklichen.
Wer hat denn das gesagt wieder?
Du.
Ich? Oh Gott, was ich alles gesagt haben soll.
Lass mal sehen.
Mir ging es um was?
Das Individuelle, Charismatische.
Ja, jetzt muss ich überlegen, warum ich das gesagt haben soll.
Also lassen wir das doch mal. Sagen wir, du bist kein Techniker gewesen, das stimmt.
Nee.
Es ging dir um was anderes.
Wenn schon ein Kabel mal nicht da war, habe ich mich schon gewundert, warum es nicht mehr klingt. Mhm. Bis jemand kam und sagte, hast du den Stecker rausgezogen aus Versehen.
Also, du bist kein Techniker gewesen, was bist du dann gewesen?
Ganz einfach Musiker oder Musikliebhaber. Also ich bin eigentlich ein totaler Fachidiot. Ich liebe die Musik, obwohl ich sie nicht täglich höre und auch nicht hören muss. Das ist gar nicht nötig. Ich höre sogar sehr, sehr wenig Musik. Ohne Musik wäre es für mich nicht schön. Also für mich ist das Wichtigste immer die Musik gewesen. Und natürlich dann, deshalb bin ich ja auch Profi geworden irgendwann wurde dann vom Schicksal irgendwann wieder weggeschoben und jetzt höre ich ab und zu mal Musik so, aber auch nur, bin da sehr kritisch und mich langweilt Musik sehr, sehr schnell. Auch eigene Musik übrigens. Ich höre ganz selten meine eigenen Sachen mal, bin da wiederum nach Jahren, wenn ich mal auflegen will, weil man dem oder muss, wenn jemand zu Gast ist und sagt, lass doch mal was hören von dir und ich lege es auf, denke ich, och, eigentlich ganz schön, warum hast du das nicht schon mal früher gehört oder sowas.
Und welche Musik von dir langweilt dich aktuell gerade nicht?
Von mir?
Ja.
Oh, muss ich schon mal nachdenken. Ich höre meine eigene Musik gar nicht an. Ja, was?
Es wäre schön, wenn du das jetzt sagen wirst, weil wir das dann gleich spielen werden.
Ach so. Ja gut, es ist immer so, das Neueste ist immer das Interessanteste für mich.
Gut, dann spielen wir jetzt einen Titel aus deiner neuen CD Encore.
Ja, zum Beispiel.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und heute ist uns Eberhard Weber zugeschaltet. Eberhard, du weißt, die Blaue Stunde ist eine Kultursendung des Wiesbadener Bürgerradios. Deshalb kommst du jetzt um das Thema Wiesbaden nicht drumherum.
Aha, ja.
Es gibt einiges, das dich mit Wiesbaden verbindet.
Ja, ich habe dort mal gewohnt. Ich glaube sogar erstaunlich lange. Wenn ich mich nicht täusche, waren es 5 Jahre. Ich meine von 71 bis 76 oder 75, irgend sowas.
Ja,
in der Niederwaldstraße, wenn es jemand wissen will, in einer schönen Altbau-Etagenwohnung, die damals gerade schön renoviert worden war. Da haben wir uns sehr wohl gefühlt, meine Frau und ich. Und es ist aber, muss ich ein bisschen hinzufügen, ein Aber gehört dazu, was ich allerdings erst später gemerkt habe. Es scheint so, dass ich mich in Wiesbaden nie so ganz wohl gefühlt habe. Ich kann es schwer sagen, warum. Aber als ich weg war, habe ich gedacht, oh, jetzt endlich mal was anderes. Also ich empfand zum Beispiel damals, das war ja in den 70er Jahren, das war dieses Ende des Aufbruchs der 68er. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, damals war Wiesbaden ein großes, großes Dorf. Jeder kannte jeden und oftmals, also gab es auch Beziehungen, jeder mal mit dem und mal mit jenem, was mich jetzt nicht moralisch stört in dem Fall. Aber irgendwie war es keine Großstadt für mich und offenbar habe ich mich dort nicht so ganz wohl gefühlt. Das müsste aber ein extra Kapitel sein, da müsste ich erstmal drüber nachdenken, warum das so gewesen sein kann. Der Hauptgrund war natürlich, dass ich damals mit Volker Fiegel zusammengearbeitet habe, mit seiner Band Spektrum und ich dachte, es ist einfach angenehm, mal weg aus dem Schwäbischen, als wir da immer gewohnt haben, und mal nach was anderes tun, nach Wiesbaden ziehen, in die Nähe von Volker. Es war ja auch fast um die Ecke herum, also wo er gewohnt hat und wo seine Frau jetzt noch wohnt. Und einfach näher zusammen sein. Und dann haben wir von dort aus unsere Tourneen begonnen. Also so war das war der offizielle Grund, weshalb wir nach Wiesbaden zogen. Und wie gesagt, später erst die Mini-Analyse, so wohl habe ich mich da offenbar nicht gefühlt, obwohl ich das nicht unbedingt jetzt beschreiben kann, warum das so gewesen ist.
Ja, Wiesbaden scheint in deinem Gesamtwerk keine große Rolle zu spielen, aber immerhin hast du in dieser Stadt, in unserer Stadt hier, angefangen zu komponieren, und zwar The Colors of Chloe.
Ja, das ist stimmt, ja.
Das ist doch was.
Ja, eben, da könntest du was drauf sein.
Ja, allerdings, es muss dich doch irgendetwas beflügelt haben in dieser Stadt. Also wir gehen da nicht in die Tiefe, aber wir nehmen das dankbar zur Kenntnis. Nochmal zurück zu The Colors of Chloe. Jawohl. Dafür gab es den großen deutschen Schallplattenpreis und du wurdest Künstler des Jahres 1975.
Richtig.
Ein durchschlagender Erfolg also und damit begann deine internationale Karriere.
Ja, kann man so sagen, ja.
The Colors of Chloe. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Eberhard Weber. Wir machen jetzt einen großen Sprung und kommen zu einer späteren Phase deines Lebens. Du wolltest immer frei sein, hast deshalb auch deine eigene Band gegründet und doch hast du dann mit der Gabarek Group gespielt und zwar 25 Jahre lang.
Ja.
Wie sah es da aus mit der Freiheit?
Im Prinzip gut und im Prinzip schlecht. Also schlecht für den Jazzliebhaber, weil der Jazzliebhaber besteht immer darauf, dass man viel Freiraum hat und viel sich selbst durchsetzen kann. Das brauchte ich im Laufe der 25-jährigen Geschichte eigentlich dann nicht mehr so richtig. Ich hatte mich mit der Solospielerei selbst verwirklichen können. Ich konnte also quasi gruppendienlich spielen und musste mich nicht ständig in den Vordergrund platzieren und so weiter. Es war aber so, am Anfang war die Gabarek Group wesentlich freier. Wir konnten also da ziemlich freie Sachen gestalten. Da konnte auch mal Abend für Abend etwas anders klingen. So weit ging es dann, das habe ich auch noch bemerkt, dass Jan Gabarek mich mal irgendwann darauf ansprach und sagt, sag mal, ist es eigentlich deine Gruppe oder meine? Wer setzt sich hier dauernd da durch und spielt sich in den Vordergrund? Das habe ich eingesehen und habe mich dann zurechtgerufen und habe mich dann zurückgenommen. Und dann hat auch Jan etwas kompakter komponiert, so dass es so richtige Suiten wurden oder also richtig kompakte Werke. Selbstverständlich mit Improvisationsmöglichkeiten durchaus, aber eventuell auch limitiert. Nicht mehr endlose Chorusse hintereinander knallen, sondern vielleicht nur 16 Takte oder nur, was weiß ich, mal ein Chorus oder sowas. Und dadurch ergab sich ein sehr kompaktes Konzept, was auch wahrscheinlich den Erfolg dieser Gruppe dann ausgemacht hat oder vielleicht immer noch ausmacht, dass einfach ein garantiertes, gutes, kompaktes Werk von der Bühne runter ins Publikum geblasen wird. Und das kommt eben gut an. Und deshalb hatten wir auch unglaublichen Erfolg mit dieser Band.
Wie bist du denn in diesen 25 Jahren musikalisch weitergekommen?
Im Prinzip habe ich mich zur Ruhe gesetzt, sagen wir mal, während dieser 25 Jahre. Ja, nicht ganz, aber ich habe ja weiterhin auch ein bisschen Solo gespielt. Ich habe mich, also nachdem ich ja meine Gruppe dann aufgelöst hatte, meine Colors-Gruppe mit Charlie Mariano und Brüninghaus und John Marshall, nach 6 Jahren schon, da war ich leer irgendwie und habe mich dann wohlgefühlt, bei Jan mitmachen zu können. Zunächst auch solistisch und dann später zurückgenommen mehr als Gruppendienlicher. Und da lief ja auch noch parallel zum Teil das United Jazz and Rock Ensemble, das ja dann auch wiederum ein großer Unterschied war zu der Gabarek-Gruppe. Und da hat man da wieder eine Spielmöglichkeit gehabt und eine andere Ausdrucksweise. Ich war ja der Balladenschreiber für das United Jazz and Rock Ensemble. Die Balladen kamen immer von mir. Und das Rockige mehr von Volker und anderen Mitspielern und so weiter. Also ich war eigentlich bedient und habe nichts vermisst, muss ich sagen. Und möchte das nicht verschweigen, wir waren auch sehr erfolgreich, was ich ja auch dann wunderbarerweise in Finanzierung ausgedrückt hat, sodass man also jetzt nicht jede Mark umdrehen musste oder jeden Euro, sondern auch mal 2 ausgeben konnte. Und das ist auch eine große Erleichterung. Man freut sich dann, dass man nicht jeden Abend denken muss, so, wie komme ich jetzt durch, kann ich meine Rente zahlen oder kann ich das zahlen? Das war durchaus eine wunderbare Sache.
Wir spielen jetzt mal ein Stück von dir und Jan Gabarek, 7 Movements. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Eberhard Weber. Was mich nach der Lektüre deines Buchs gewundert hat, du erzählst nichts über die Entstehungsgeschichte von Résumé und Encore.
Ja, weil das steht natürlich in den Liner Notes von der CD drin. In dem Booklet habe ich genau beschrieben, wie dieses ganze Ding zustande kam. Und Abschnitt da handelt beim Buch, hat das quasi nichts mit der CD-Resümee zu tun. Und insofern habe ich also gedacht, muss ich das nicht wieder erklären, wie das zustande kam. Aber wenn es jetzt hier jemand wissen will, weil es ja auch das gleiche System auch für Encore zutrifft, kann ich es ja nochmal erzählen, wie sich das alles ergeben hat.
Ja, unbedingt. Ich muss sagen, das habe ich in dem Buch wirklich vermisst, denn das sagt doch sehr viel über dich aus. Du hast nach deinem Schlaganfall erstmal eine ganz lange Zeit nachdenken müssen. Und dann ist dir eingefallen, was du tun könntest. Und das ist doch wirklich ein Ausweis von Kreativität. Das ist doch fabelhaft. Und das ist etwas, was in diesem Buch wirklich fehlt. Also wenn es eine Neuauflage geben sollte, bitte einfügen. Mhm. Aber sag uns das jetzt bitte hier mal.
Also die Tatsache, dass ich nicht mehr spielen konnte, hat mich dann zu der Überlegung gebracht, oder hat andere Leute zu der Überlegung gebracht, komponier doch was für die anderen Leute und für andere Bands und so weiter. Du hast doch schöne Kompositionen gemacht. Und dabei kam ich mit meiner Analyse darauf hin, dass ich eigentlich niemals eine Komposition ohne mein Mitwirken gespielt habe oder komponiert habe. Ich habe immer irgendwie mitgespielt, sei es als Melodie oder zwischendrin oder unten drum oder irgendwie. Ich war immer dabei. Und habe dann gesagt, das hat keinen Wert, ich bin kein Arrangeur und kein Komponist für andere Leute. Und dann fiel mir ein, dass ich irgendwo in einem Regal eine Schachtel mit DAT-Aufnahmen mal mir habe geben lassen von einem Techniker von der damaligen Gabare-Gruppe, damaligen Techniker und der Gruppe, Walter Speckmann, kann ich ja seinen Namen ruhig nennen. Der hat sich mal hingesetzt und hat bei vielen Konzerte der Gabare-Gruppe mitgeschnitten. Dieses ganze Konzert mitgeschnitten und da war ich ja jedes Mal eine Überleitungssolo von mir mit drauf, wo ich also ganz alleine spiele. So zwischen 8 und 12 Minuten hat das jeden Abend etwa gedauert. Und er hat damals aus anderen Gründen mir diese Soli rausgeschnitten und zusammenkopiert. Und da hat er mir dann ungefähr 100 Soli zusammen auf DAT-Rekorder, auf DAT-Kassetten dann übergeben und die, weil ich die damals versuchen wollte als Ideenlieferant, die ich aber nicht brauchte. Und diese DAT-Kassetten habe ich eines Tages wieder entdeckt im Regal und wieder, ach, da könnte man doch vielleicht was damit machen. Und jetzt kam das Problem, da das natürlich alles sozusagen kompakte Soli waren, zwischen 8 und 12 Minuten, irgendwie sowas, je nachdem, habe ich festgestellt, die lassen sich nicht einfach hintereinander schneiden. Das geht nicht. Die müssen irgendwie anders verbunden werden. Ob man da mit Überleitungen extra dazu macht oder wie. Auf jeden Fall bin ich da ein Jahr lang etwas mit mir zu Rate gegangen, was könnte man daraus machen. Bis ich eines Tages dann auf die Idee kam, ich könnte was mit Keyboards dazu machen, also mit irgendwelchen anderen Klängen. Und da habe ich mich dann so reingeschafft und verliebte diese Aufgabe, dass ich dann nur noch Ausschnitte aus diesen Soli dann nahm, also die Einleitung weggeschnitten oder den Mittelteil raus oder was weiß ich, wo auch immer. Und es waren dann, glaube ich, 30, die ich aus den Hunderten da rausgezogen habe, mit denen ich was machen konnte. Und da habe ich dann begonnen, mit Keyboard was dazu zu machen, habe also ein paar Klänge dazu gemacht, ein paar Streicherklänge dazu, ein paar Klavierklänge dazu, was ich ja dann alles mit einer Hand spielen musste, weil ich ja nur noch eine Hand richtig benutzen kann, also die Finger technisch. Und dann im Laufe der Zeit entstanden dann ungefähr 30 Kompositionen, die dann funktionierten in sich, wieder eine eigene runde Geschichte entstanden ist. Und habe dann begonnen, das mit ECM wieder zu konferieren. Und die haben dann gesagt, gut, dann machen wir jetzt mal eine CD raus. Und daraus entstand Resümee, die voraussichtlich letzte Platte, wie ich damals dachte, die ich dann zu machen habe. Und da waren, glaube ich, 12 Stücke drauf, die dann verwendet wurden. Und dann, nachdem die CD fertig war, habe ich die verbleibenden 15 Stücke nochmal angehört und gesagt, ach, das ist ja auch nicht schlecht. Weil auf Resümee habe ich nur rein per Zufall diese 12 ausgesucht. Nicht nach Qualität oder nach Interessanten oder sowas. Einfach nur per Zufall, nehmen wir das, nehmen wir jenes. Und dann wiederum habe ich dann gesagt, ich könnte noch eine weitere machen. Ich habe dann einen weiteren Titel gesucht und kam dann auf Encore, also auf Zugabe. Und die wird jetzt auch im Januar in diesen Tagen dann irgendwann erscheinen. Auf Resümee habe ich dann Platz geschaffen für ein paar Soli, zwei Soli, glaube ich, von Jan Gabarek, der dann da zweimal drauf gespielt hat, auf zwei verschiedenen Stücken. Und jetzt stand ich vor der Frage, was mache ich jetzt bei Encore? Also soll niemand drauf spielen oder soll jemand anderer drauf spielen? Und da kam ich auf diese tolle Idee, dass auf meiner allerersten Platte, dieses Colors of Chloe, da spielt Ack van Rooyen ein Flügelhorn-Solo. Und ich sage, wunderbar, Ack kenne ich noch von so lange her, der Zeit her, und den frage ich jetzt, und er hat sofort zugesagt. Und dann hat er jetzt, bei 5 oder 6 Stückchen, er hat nicht viel gespielt, aber hat er jetzt auf der Encore auch ein paar Sachen hinzugetragen, was also wiederum sich unterscheidet von der Resümee. Mhm.
Übrigens war der Prozess der Bearbeitung sehr knifflig. Du musstest dir richtig Technik drauf schaffen.
Ja, das stimmt.
Du als, hast ja vorhin erzählt, mit Technik hast es nicht so. Ja. Das ist ja nun wieder eine tolle Leistung, dass du das geschafft hast.
Damals. Ich habe mich dadurch dann über dieses Jahr, ich habe ja ein Resümee ungefähr ein Jahr lang gearbeitet, respektive an diesen 30 Stücken, und habe mich dann tatsächlich mit in das Komponierprogramm Logic da einarbeiten müssen. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Aber im Laufe der Zeit habe ich das einigermaßen begriffen. Und dann war ja das Resümee dann auch fertig. Und als ich jetzt dann Encore machen wollte, habe ich überlegt, jetzt könnte ich doch wieder irgendwann versuchen, ob ich da was verändern kann. Und jetzt habe wieder mein technisches Wissen versagt. Ich wusste nicht mehr, welche Knöpfe ich drücken muss, damit das wieder erscheint und das gelöscht wird. Also ich wusste nichts mehr. Also gesagt, gut, dann lassen wir es halt so sein. Und ich habe das Original belassen. Also die Technik hat wieder über mich gesiegt.
So viel zu Eberhard, dem Techniker. Ich könnte natürlich noch sehr viel mehr fragen, so jetzt noch ein Stündchen. Aber wir wollen ja auch noch Musik von dir hören. Das Wer ist. Mehr wissen will, dem sei dein kompaktes, materialreiches, informatives, unterhaltliches und streckenweise witziges Buch dringend empfohlen. Resümee, eine deutsche Jazzgeschichte, Sagas, Edition Stuttgart. Und man wird darin finden ebenfalls den typischen Weber-Sound voller Farben und Stimmungen. Nach dem Festkonzert zu deinem 65. Geburtstag damals hast du gesagt, es war ein Triumph. Und genau das wünsche ich dir jetzt wieder.
Das ist sehr lieb.
Danke, Eberhard, und übersteh die Feiereien sehr gut.
Jawohl, ich werde versuchen, ja. Und ein Gruß nach Wiesbaden übrigens.
Also, ich danke dir und tschüss dann.
Tschüss dann, ja.